Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Und eigentlich wollte ich mit dem Gast heute über seine Karriere nach der Karriere sprechen. Aber wie der Zufall es wollte, zwischen der, sag mal, Terminfindung und dem Interviewtermin heute, ist so viel beim VfL Bochum passiert, dass wahrscheinlich jeder Hörer sofort weiß, warum er der perfekte Gast ist für einen Podcast diese Woche. Willkommen, Andreas Luthe, früher Torwart beim VfL Bochum. Hallo, Andreas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich muss ein bisschen die Aktualität abholen. Du hast ja deine Karriere beendet, warst aber in der Relegation noch beim VfL Bochum und hast mitgeholfen, diese Sensation bei Fortuna Düsseldorf zu schaffen. Wie viel Herz hängt denn noch am VfL Bochum? Wahrscheinlich alles, weil da bist du ja fußballerisch auch groß geworden.
Ja, genau, du sprichst es an. Also letztendlich mein gesamtes Herz. Ich bin beim VfL Bochum groß geworden, habe da meine Karriere gestartet. Letztendlich ist das die Wurzel meiner Karriere. Und gerade das emotionale Highlight mit der Relegation hat natürlich dann nochmal dafür gesorgt, dass die Bindung noch enger ist. Ich bin aktives Mitglied und seit Mai nur noch als Mitglied und Fan unterwegs.
Ja, und dann guckt man auf die Bundesliga-Tabelle und sieht den VfL Bochum auf dem letzten Platz. 1 Punkt aus 7 Spielen, Trainer weg, Sportchef weg. Macht man sich da Sorgen um seinen Heimatverein?
Ja, Sorgen mache ich mir natürlich. Letztendlich ist es aber eine Situation, die der VfL Bochum schon kennt. Also grundsätzlich geht der VfL immer in eine Bundesliga-Saison mit dem Wissen, dass es eng werden könnte und dass er nicht automatisch zu den besten 15 Mannschaften dieser Liga gehört. Gerade wenn man sich den Etat anschaut, dann sind die Unterschiede mittlerweile doch sehr groß. Allein Clubs, die ich damals in meiner Anfangszeit noch mit dem VfL verglichen habe, Freiburg, Mainz und so weiter. Das sind mittlerweile Clubs, die dem VfL auch enteilt sind beim Thema Etat. Und deshalb muss ich ehrlich gestehen, empfinde ich so, dass es jedes Jahr Bundesliga für den VfL eigentlich ein Geschenk ist. Und dass gerade nur ein Punkt als Ergebnis dieser bisherigen Spiele dasteht, ist ernüchternd, aber auch keine große Überraschung für mich.
Ja, als Spieler bist du ja involviert und mittendrin in der Kabine, wenn sich die Dinge überschlagen nach einer Niederlage. Jetzt hast du ein bisschen zumindest räumliche Distanz und schaust da drauf. Bewertet man die Situation dann anders, wenn man jetzt ein bisschen inneren Abstand dazu hat?
Ja, letztendlich bin ich in den Details nicht mehr so involviert. Meine Drähte in die Mannschaft, ins Umfeld sind natürlich immer noch gegeben. Also ich meine, ich war fast 16 Jahre in diesem Verein, klar mit einer kleinen Unterbrechung. Aber letztendlich habe ich große Teile meiner Karriere dort verbracht und bin eben noch vernetzt und weiß vieles, was rund um den VfL passiert. Letztendlich ist es so, dass ich es ja selber jetzt nicht mehr im Griff habe. In meiner ersten Zeit als Spieler konnte ich aktiv daran mitwirken, dass Dinge verändert werden, verbessert werden. In dem letzten halben Jahr, in dem ich nochmal für den Club spielen durfte, konnte ich das tun. Und jetzt bin ich Unbeteiligter und gar nicht mehr im Profifußball aktiv, deswegen eher nur als Fan. Und deswegen fällt es mir schwer, Dinge einzuordnen, die passieren, bin aber emotional genauso dabei wie als Spieler auch.
Wir als Journalisten haben ja immer eine sehr vorteilhafte Situation. Wir sitzen oben auf der Pressetribüne, sehen, was die Mannschaft spielt, schauen dann auf das nackte Ergebnis und den Stand in der Bundesliga-Tabelle, fällen unser Urteil und konfrontieren euch Spieler, ich sage jetzt mal bewusst euch Spieler, weil so lange ist es ja nicht her, dann mit unseren hartnäckigen Fragen und dann müsst ihr euch irgendwie so erklären. Du als Spieler kriegst aber die Emotion in der Kabine ja mit und damit auch eine ganz andere Perspektive. Wenn man dann in die Tabelle guckt und sieht, dass man Letzter ist, was macht das mit einem Spieler? Ich hasse eigentlich diese Frage, was macht das mit einem? Aber ist man dann, sag mal, am Boden zerstört oder ist man konstruktiv? Wie geht man emotional mit so einer Situation um, wenn man belegt bekommt in aller Öffentlichkeit, das war keine gute Zeit, was wir zuletzt da geleistet haben?
Ja, ich glaube, dass jeder Spieler in der Fußball-Bundesliga grundsätzlich mal seine Daseinsberechtigung hat aufgrund seiner Fähigkeiten. Also niemand stolpert einfach nur so in die Bundesliga. Mhm. Was halt schon auch ein Thema ist, dass der Fußball sich eben nicht nur in dem Körperlichen manifestiert, was man so imstande ist zu leisten, sondern vieles halt auch im Kopf passiert. Und das ist meine Erfahrung aus der Karriere, dass Teams, die weniger erfolgreich sind, vor allen Dingen im Kopf gerade massive Probleme haben. Und das kann an ganz vielen verschiedenen Dingen liegen. Ja. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie Menschen oder Spieler dann mit solchen Rückschlägen umgehen, ist ja komplett divers. Es gibt welche, die schütteln das ab, die kommen jeden Tag ins Training, als ob es ganz normal wäre. Und es gibt Spieler, die unheimlich Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Vor allen Dingen mit Blick auf die Tabelle, für die der Blick auf die Tabelle unheimlich wichtig ist. Und gerade die Spieler müssen halt vernünftig abgeholt werden, begleitet werden. Das geht durchs Trainerteam, das geht durchs Management, das geht durch Spieler, die die Verantwortung übernehmen, solche Jungs mit an die Hand nehmen. Und das ist dann eine Mischung aus allem und sorgt am Ende dafür, ob es entweder funktioniert, ob man wieder auf den positiven Weg zurückfindet oder eben nicht. Also mhm. das ist die Frage.
Genau. Also mich verwundert deine Antwort jetzt nicht, weil du stehst ja noch immer sehr in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien, jetzt besonders bei LinkedIn. Und wenn man da deine Biografie dann oben liest, ne, so ein paar Wörtern steht ja so drin, was man jetzt so macht. Klar, Ex-Spieler, Ex-Profi, logisch. Aber dann steht da mentaler Fokus. Und dann schaut man auf deinen Werdegang, dass du dich auch mit Wirtschaftspsychologie beschäftigt hast. Das lässt ja schon darauf schließen, dass so was im Kopf vorgeht, schon etwas ist, womit du dich schon seit längerem beschäftigst. Ist mein Eindruck richtig?
Ja, das ist richtig. Also ich meine, ich habe während meiner Karriere Wirtschaftspsychologie studiert, habe mich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und habe darin auch immer irgendwo Stärke rausgezogen während meiner aktiven Zeit. Ja, es gibt unheimlich viele Parallelen, auch wenn ich mich mit Themen beschäftigt habe, die eher Change-Prozesse in der Wirtschaft betreffen. Es gibt immer wieder Themen, bei dem mir aufgefallen ist, dass man das übertragen kann auf den Spitzensport, auf meine eigene Arbeit damals als Spieler. Und deswegen ist das etwas ein Feld gewesen, wo ich mich auch nach meiner Karriere engagieren möchte, weil ich glaube, dass gerade so die Kombination aus einer Erfahrung im Spitzensport, aber eben der fachlichen Expertise da in der Psychologie auch helfen kann, dass Menschen mit in Krisenszenarien besser umgehen können, dass Teams besser funktionieren, und das ist Teil meiner heutigen Arbeit. Ja.
Also wenn ich das aus meiner Erfahrung aus ein paar Jahrzehnten Bundesliga sagen kann, du bist in zweierlei Hinsicht ein Exot in dieser Angehensweise. Ja? Zum einen offenbar hast du dich schon während deiner Zeit nicht nur damit beschäftigt, was am nächsten Spieltag passiert, ne? Von Spiel zu Spiel denken, das kommt ja schon raus aus deinem Statement. Und zum Zweiten hast du ja während deiner Karriere schon die Karriere danach dann entsprechend vorbereitet. Mal ganz profan gefragt, hast du dich selbst als Exot in diesem Business Fußball-Bundesliga gefühlt?
Ja, was heißt Exot? Also letztendlich, und das ist auch immer meine Sicht auf den Profifußball gewesen, in dem Moment, wo du 30 Menschen in einer Kabine hast, 30 Spieler, dann ist rein statistisch schon ganz klar, dass es ein Durchschnitt der Gesellschaft ist und dass es Menschen gibt, die denken wie ich, die vielleicht einen akademischen Hintergrund haben. Dann gibt es Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben, die vielleicht das eher über die sportliche Schiene machen, die pure Sportler sind, sich mit anderen Themen gar nicht beschäftigen. Und die Mischung macht's am Ende. Und da ist auch da liegt gar keine Wertung drin, sondern die Mischung macht's in der Bundesliga. Und ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, diesen Blick über den Tellerrand hinaus auch meinen Mitspielern weiterzugeben, weil ich es konnte, weil ich von der Persönlichkeit so gestrickt bin und habe versucht, das Beste in meine Teams zu geben. Und habe auf der anderen Seite aber auch total profitiert von Sichtweisen meiner Mitspieler, die eine komplett andere Sicht auf den Profifußball hatten, auf ihr Leben hatten. Und diese ganze Mischung hat mich auch in meiner Karriere nochmal in der Breite besser aufgestellt, muss ich sagen. Ich habe unheimlich profitiert von verschiedenen Trainern, von verschiedenen Mitspielern und möchte das gar nicht missen. Und ob ich wirklich ein Exot bin, das müssen andere wirklich beurteilen. Ich bin immer meinen Weg gegangen. Ich habe gewisse Themen, die mich unheimlich interessieren, die mir wichtig sind und die ich jetzt versuche, einfach auch in meiner heutigen Arbeit zu transportieren.
Also ich habe ja deinen Weg schon seit längerem verfolgt. Du als Torwart, ja nicht nur beim VfL Bochum, sondern auch bei Union Berlin und 1. FC Kaiserslautern. Große, große Karriere hast du da hingelegt, aber der richtig breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gestoßen bist du natürlich mit der Relegation. Du warst eigentlich als zweiter Torhüter und dadurch, dass, das wollen wir gar nicht vertiefen, der Stammtorwart Riemann plötzlich aus der Mannschaft genommen wurde, warst du dann in den wichtigsten Spielen der Saison für den VfL Bochum plötzlich im Tor und die Nummer 1. Und das mit, ich glaube, damals warst du noch nicht 37, warst du noch 36, auf dem Sprung zur 37. War das so für dich dann auch der Höhepunkt, den VfL Bochum in der ersten Liga gehalten zu haben? Nur zur Erinnerung, das Hinspiel ging 0-3 zu Hause aus und das Rückspiel dann 3-0 in Düsseldorf. Elfmeterschießen, Andreas Lute hält einen Elfmeter und dann Klassenhalt für VfL Bochum, völlig überraschend, dann doch noch geschafft. Emotional mit Sicherheit ein Höhepunkt. Ist es der Höhepunkt deiner Karriere gewesen für dich?
Der Höhepunkt war eigentlich, und das war auch ursprünglich der Plan, allein die Chance zu bekommen, nochmal ein halbes Jahr bei dem Verein mitwirken zu können, bei dem alles begonnen hat. Also auch der Wechsel hat ja damals schon auch Wellen geschlagen, sehr verrückter Zeitpunkt zum Winter hin. Und damals war einfach die Absprache, dass ich aufgrund einer Verletzung im Torwart-Team das Team eben nochmal verstärke, nochmal ein bisschen Erfahrung mit in die Gruppe gebe, in einer auch schweren sportlichen Situation. Und ich war in der Tat, das kann ich ja heute sagen, auch eher als Nummer 3 eingeplant, nicht mal als Nummer 2. Und verschiedene Verschiebungen haben dann dazu geführt, dass ich über weite Teile der Rückrunde eben die Nummer 2 war. Und ich habe es immer so verstanden, dass sobald du dich in eine Gruppe begibst, in ein Team begibst, du in der Lage sein musst, auch zu helfen, auch auf dem Feld. Und ich bin immer in meiner Karriere, ich saß viel auf der Bank, das mag man gar nicht glauben, aber ich saß viel auf der Bank und ich bin in jedes Spiel ab der ersten Minute genauso mit der gleichen Anspannung reingegangen, als wenn ich auf dem Feld gestanden habe und war eigentlich jederzeit bereit zu übernehmen, wenn es denn
aber auch das stelle ich mir ja ganz schwer vor, ehrlich gesagt.
Das ist schwer, aber es ist letztendlich Teil meiner Arbeit gewesen über fast 20 Jahre, immer bereit zu sein. Und das
du bist ja gerade im Vorruhestand gewesen beim VfL Bochum, also sei mir nicht böse, ja. Und auf einmal bist du im Mittelpunkt und das sind nicht irgendwelche Spiele, wo man noch die Saison gemütlich zu Ende spielt, sondern dann ist im Mittelpunkt, sag mal, wenn sich der Verein gerade Richtung Abgrund bewegt. Kann man sich da wirklich so darauf vorbereiten, dass man nicht nur körperlich fit ist, sondern auch im Kopf fit ist? Also das stelle ich mir ja unfassbar schwer vor.
Ja, letztendlich ist ja dieser Einsatz dann in der Relegation ist ja das Ergebnis von jedem Tag Training, von jeder Minute Spiel, die ich in meiner bisherigen Karriere so absolviert habe. Ja, also ich übe den Sport seitdem ich 6 bin, stehe im Tor, seitdem ich 9 bin. Ja, und auch der Gedanke ist mir auch in der Relegation gekommen. Klar, es ist eine fast ausweglose Situation, gerade nach dem Hinspiel. Wir haben ja 0-3 zurückgelegen nach dem Hinspiel. Ich hatte das Szenario im Kopf, dass das schief gehen kann, dass der letzte Eindruck der Karriere von Andreas Lute sein könnte, dass er mit seinem Club absteigt. Aber ich habe mir gleichzeitig gesagt, all das, was du die letzten 20 Jahre so gemacht hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet. Und du bist vorbereitet, du kannst es in der Theorie. Ob es dann am Ende wirklich funktioniert, das steht in den Sternen. Das ist ja auch nicht nur von einem selber abhängig, sondern von vielen Faktoren. Aber ich war grundsätzlich der Überzeugung, dass ich vorbereitet bin und dass ich der Mannschaft an diesem Abend in Düsseldorf auch noch helfen kann. Und glücklicherweise hat es dann auch noch funktioniert.
Du verfügst ja über eine riesige Erfahrung, hast alle Höhen und Tiefen eines Profidaseins ja miterlebt. Wenn du jetzt so auf den VfL Bochum schaust und in welcher Situation sich der Verein jetzt bewegt, juckt es dann einen in irgendeiner Form dem Verein wieder durch diese Bindung helfen zu wollen?
Also grundsätzlich immer, weil ich einfach eine sehr, sehr enge Verbindung zu diesem Club habe. Und es kommt immer wieder vor, dass sich auch aktuelle Spieler bei mir melden, mit denen ich über gewisse Themen rede. Das hat natürlich auch mit meiner heutigen Arbeit zu tun. Ich arbeite mit Menschen, bin eben Experte, was mentalen Fokus angeht, habe mich sehr darauf spezialisiert. Und das ist etwas, was auch Menschen jetzt innerhalb des VfL Bochums helfen kann und hilft. Aber letztendlich ist es so, dass ich aktuell Fan bin, primär Fan und das auch total genieße. Ja, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann in meinem Leben, ich bin relativ jung, 37, du hast es angesprochen, dass ich da nochmal für den VfL tätig werden möchte. Ob das dann wirklich eintritt und das ja auch von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt, das steht in den Sternen. Aktuell bin ich super, super zufrieden mit der Arbeit, die ich mache. Ich bin zum ersten Mal selbstständig, genieße das total. Und auch dieser bewusste Abstand vom Fußball tut mir, glaube ich, gerade mal gut.
Ja, und dann kommst du hier in den Fußball-Podcast, so viel Nähe darf dann doch nochmal sein. Sehr lieb von dir. Aber werden wir doch ein bisschen konkreter, was du jetzt tust, weil ich finde das ja total spannend, dass du als Profi, der im Sommer aufgehört hat, so nahtlos in diese Karriere, nach der Karriere reingegangen bist. Ich glaube, jeder, der das ein bisschen verfolgt hat, bewundert das dann auch. Du bist jetzt selbstständig. Ich vermute mal, du müsstest jetzt nicht arbeiten als ehemaliger Profi in dieser Zeit. Ich will da auch gar nicht vertiefen. Aber wenn du sagst, du bist Experte, so eine Art Coach für das Thema mentaler Fokus, was heißt das konkret? Wie hilfst du Menschen mit dieser Expertise?
Ja, letztendlich speist sich ja meine Expertise einmal aus der Karriere, die ich im Fußball hatte, fast 20 Jahre Profifußball, und dann eben aus der Wirtschaftspsychologie, wo ich mich über Jahre jetzt intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, Universitätsabschlüsse habe. Und diese Mischung halte ich, und das war auch so die Analyse während meiner Endphase der Karriere, halte ich für sehr, sehr spannend und gar nicht so gut abgedeckt innerhalb des deutschen Marktes. Und ich fokussiere mich aktuell bewusst auf die freie Wirtschaft, arbeite mit Teams, mit Führungskräften in der freien Wirtschaft zusammen und bin dazu als Keynote-Speaker unterwegs in ganz Deutschland und versuche immer die Brücke zu schlagen zwischen den Erkenntnissen, die ich aus dem Spitzensport habe, und der fachlichen Expertise der Wirtschaftspsychologie. Und es geht am Ende für mich, und das ist mein Thema, das, was ich besonders treibe, um den Fokus, um mentalen Fokus. Ich glaube, dass unheimlich viel Kraft darin liegt, dass wir unsere Gedankenwelt kontrollieren können. Und das ist ein Hinweis letztendlich auf den sportlichen Erfolg, den ich habe. Letztendlich ist es so, dass ich nie das große Supertalent war. Ja, ich hatte nie die Fähigkeiten von Manuel Neuer beispielsweise, den ich sehr schätze, über Jahre jetzt einer meiner Kollegen war. Aber das, was mich von anderen unterschieden hat, ist letztendlich die Fähigkeit, seine eigenen Gedankenprozesse so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Plus die Expertise aus der Psychologie und das Wissen darüber, was man an Fähigkeiten hat, an Maßnahmen hat, um das auch noch zu unterstützen. Und das, was ich so 20 Jahre jetzt für mich im stillen Kämmerlein angewendet habe, das wende ich jetzt einfach auf Teams und Führungskräfte in der Wirtschaft an. Und das ist natürlich auch ein Heimspiel für mich, weil ich mich unheimlich wohlfühle in dem Bereich und weil ich weiß, dass es funktioniert.
Du bist ja ungefähr aus derselben Generation wie Manuel Neuer, wenn ich jetzt so grob, ohne zu googeln, das überschlage.
Ja.
Und du siehst, welche Karriere er gemacht hat, ist man dann, ich frage es einfach mal so ehrlich, ist man dann irgendwann neidisch während der Karriere, dass der eine so einen Weg eingeschlagen hat und man selbst spürt, es fehlt so ein bisschen was, ne?
Ja, letztendlich habe ich daraus aber auch meine Kraft gezogen, mich auf Themen zu konzentrieren, die außerhalb des Profifußballs liegen. Also ich habe früh erkannt, dass ich nicht mehr die Champions League gewinnen werde, dass ich nicht mehr deutscher Meister werde. Ja, das habe ich frühzeitig erkannt und auch akzeptiert. Aber ich habe schon eine gewisse Stärke auch in meiner mentalen Fähigkeit gesehen und vor allen Dingen so in dem akademischen Weg, den ich eingeschlagen habe, und wusste recht früh, dass ich auch außerhalb des Fußballs eine vernünftige Rolle spielen kann. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe und akzeptiert habe, hey, ich werde nicht ähnlich sportlich erfolgreich wie Manu, aber ich habe andere Themen, die ich unheimlich nach vorne bringen kann, wo ich erfolgreich werden kann, wo ich Menschen helfen kann. In dem Moment habe ich mich darauf fokussiert und das gibt ein unheimliches Sicherheitsgefühl, wenn man als Mensch etwas gefunden hat, was man A, gut kann und B, auch irgendwo leisten kann und wo man sich von anderen Menschen unterscheidet.
Also wirklich bewundernswert. Und das klingt alles so, als wenn du selbst drauf gekommen bist. Oder bist du selbst auch gecoacht worden, dass sich jemand auf diesen Weg so ein bisschen geschubst hat? Wie bist du da vorgegangen als Fußballprofi, der seinen weiteren Lebensweg planen möchte?
Nein, letztendlich bin ich diesen Weg selber gegangen. Und das alles hat sich eigentlich manifestiert in der Berliner Zeit, weil ich bei Union Berlin erfolgreicher war, als ich es irgendwo anders war. Ja, ich habe mich zweimal für Europa qualifiziert als Stammtorhüter in der Bundesliga. Das war das, was ich unbedingt erreichen wollte. Ja, ich wollte einmal europäisch spielen. Ich wollte eine komplette Saison als Stammtorhüter in der Bundesliga spielen, zeigen, dass ich Bundesliga-Torwart bin. Wenn du eine komplette Saison gespielt hast, dann bist du es. Ein Spiel reicht nicht oder ein paar Spiele reichen nicht, zumindest aus meiner Perspektive. Und das hatte ich damals unter Urs Fischer eben erreicht. Und ich wusste mit meinen Fähigkeiten, ich hatte damals auch schon ein erhöhtes Alter, da war ich 32, meine ich, wusste ich, dass nicht mehr viel kommt. Und in dem Moment, auch so der Austausch mit dem damaligen Torwarttrainer Michael Sponing, der ein sehr, sehr enger Vertrauter war, habe ich mich aktiv darauf vorbereitet, dass die Karriere sportlich erstens nicht mehr sportlich erfolgreicher werden kann und zweitens, dass ich etwas brauche, was danach folgt. Und dann habe ich die Fäden zusammengeführt, meine Expertise aus der Wirtschaftspsychologie und habe ich dann aktiv darauf vorbereitet. Also letztendlich hat das alles begonnen während dieser Zeit bei Union Berlin und seit dem Tag dort bin ich das konsequent angegangen. Und deswegen auch, du hattest es angesprochen, dieser nahtlose Übergang. Der ist nur möglich, weil ich vor vielen Jahren damit angefangen habe und nicht erst, als ich mein Karriereende bei Sport1 verkündet habe.
Sag mal, du hast mehrfach jetzt im Gespräch gesagt, dass du etwas ja mitnimmst aus deiner Profikarriere. Ist ja klar, das sind ja Erfahrungen, die einen prägen für den Rest deines Lebens. Aber was heißt das genau? Was nimmst du mit aus diesen zwei Jahrzehnten Profilaufbahn?
Was man, glaube ich, total unterschätzt, ist in der Bundesliga, wie gut Bundesliga-Clubs, Teams, also komplett diverse Gruppen von Menschen auf ein Ziel ausrichten können. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Das sieht man dann immer gleich an den Ergebnissen. Aber da liegt unheimlich viel Kraft drin. Und das ist ein Thema, was in der Wirtschaft halt auch brutal wichtig ist. Ja, wir haben unheimlich diverse Teams, wir haben Altersunterschiede, wir haben Unterschiede in der Herkunft und so weiter. Und Bundesliga-Clubs sind darauf spezialisiert, diese diversen Teams irgendwie erfolgreich zu machen und auf Erfolg zu trimmen. Und das ist etwas, das nehme ich aus diesen 20 Jahren mit. Ich habe es immer total wertvoll gefunden und habe schon relativ genau hingeschaut, wie Manager, wie Trainer mit diesen Mannschaften umgegangen sind. Und ich habe viele positive Beispiele gesehen, wie man Menschen auf ein Ziel ausrichtet, aber auch viele negative. Ja, und das ist irgendwo das, was ich am meisten mitnehme aus dem Bereich, vor allen Dingen jetzt für die Themen, mit denen ich mich heute beschäftige.
Wenn du rausgehst in die Wirtschaftswelt, wirst du dann als Ex-Torhüter der Bundesliga wahrgenommen oder eben schon als jemand, der in der freien Wirtschaft eine Hilfe sein kann? Also kann man das schon trennen, so als dein Kunde?
Nein, das lässt sich nicht trennen und ich möchte es eigentlich auch gar nicht trennen. Ich weiß, dass ich die letzten 20 Jahre eher in der Öffentlichkeit stand über meine sportlichen Leistungen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, was ich an fachlicher Expertise habe. Und ich glaube, dass diese Mischung in der Wirtschaft gut ankommt und in den letzten Terminen ist es auch immer wieder rausgekommen, für beides letztendlich auch irgendwo gebucht. Ja? Mhm. Und das ist die Kombination, die ich mir ursprünglich mal vorgestellt habe, als ich mir dieses Thema als neuen Lebensabschnitt ausgesucht habe. Und es scheint zu funktionieren. Also die Kombination aus Spitzensport und den Themen in der Wirtschaft, die ist da. Und es muss nur Menschen geben, die diese Brücke vernünftig bauen. Und dieser Mensch möchte ich sein.
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Diese Fußballwelt ist natürlich eine Bubble, wo es gerade den Spielern auch sehr, sehr gut geht, weil ihnen viele Handgriffe abgenommen werden. Vieles wird für sie erledigt. Und wenn sie dann in diese wirkliche Welt, in die Realität entlassen werden, dann müssen die sich erstmal akklimatisieren. Also du machst jetzt nicht den Eindruck, dass du große Schwierigkeiten hast, dich dann zurechtzufinden. Aber würdest du das bestätigen, dass es zwischen dieser Fußballwelt und der Realität doch massive Unterschiede gibt, die man erstmal so auch anerkennen muss?
Ja, letztendlich ist es ja so, ich komme aus einer Generation, wo vieles noch eher am Individuum hing. Ja, also ich musste in meiner frühen Phase der Karriere und auch in der Jugendphase noch viel mehr selber machen, als es heute der Fall ist. Ich halte die Entwicklung, jungen Menschen alles abzunehmen, für sehr gefährlich, weil es Teil der Entwicklung ist, auch Fehler zu machen, mal zu fallen, wenn man es selbst probiert hat. Und ich komme aus einer anderen Generation. Also ich habe es grundsätzlich eher mal so kennengelernt, dass man auf sich selber gestellt ist und viele Probleme, die sich einem in den Weg stellen, auch selber erstmal lösen muss, bevor man die Hilfe anderer in Anspruch nimmt. Was das jetzt mit der Fußballwelt macht, das ist, glaube ich, noch gar nicht abzusehen. Es ist einfach gerade eine andere Generation aktiv. Was ich aber schon beobachte, ist in Gesprächen mit ehemaligen Kollegen, die bereits ihre Karriere beendet haben, das mehrheitlich Feldspieler, die ja wesentlich früher dann auch einen Strich unter ihre Karriere machen müssen. Da gibt es viele, die durchaus Probleme damit haben, dass diese Parallelwelt, Profifußball, sich eben gar nicht mehr so anfühlt, oder die Realität, die neue Realität, sich gar nicht mehr so anfühlt wie diese Parallelwelt, Profifußball. Mhm. Und ich glaube, auch da liegt eine große Verantwortung in den bei den Vereinen, die Spieler, die ihre Karriere beenden, deutlich besser unterstützen müssen in ihrer Transition quasi in die zweite Karriere. Weil viele, und das ist meine Beobachtung, damit überfordert sind. Und ich halte das für sehr gefährlich, weil es ein sehr großer Einschnitt ins Leben ist, wenn diese Karriere dann mal endet, für viele.
Ich möchte das nochmal kurz bestätigen.
Mich hat es angefühlt, vielleicht auch um das kurz zu sagen, weil ich einfach dieses halbe Jahr VfB Bochum nochmal mithelfen als eigentlich dritter Torhüter, das hat mir unheimlich viel geholfen, emotionalen Abstand zu gewinnen. Zumindest in der Anfangsphase. Mhm. Ja, nur Teil dieser großen Gruppe zu sein, aber nicht vorne in der ersten Reihe zu stehen. Das hat mir geholfen, jeden Tag, jedes Training so zu sehen, als ob es das Letzte wäre, einfach nur zu genießen und froh zu sein, dass ich ein halbes Jahr nochmal mithelfen kann. Das hat sich natürlich in den letzten Wochen dann komplett geändert, weil ich dann wieder im Fokus stand, dann kam es wieder darauf an, kommt Andreas Lute jetzt an seine Leistungsgrenze oder eben nicht. Aber das hat geholfen. Und diese Abschiedsphase haben viele nicht, gerade Spieler, die dann aufgrund von Verletzungen ihre Karriere beenden.
Ich möchte das nochmal kurz bestätigen, das wollte ich gerade ausholen, wie unkompliziert die Terminfindung mit ihr war. Keine Sekretärin, kein Spielerberater, kein Anwalt, den man, Pressesprecher, den man einschalten musste, sondern das lief ja direkt über dich. Das ist total wohltuend und war fast so wie früher, als man als Journalist auch noch den direkten Bezug hat. Das muss ja auch für dich wohltuend sein, dass man direkten Kontakt mit den Leuten hat und nicht noch irgendwelche Vermittler dann dazwischen geschaltet hat, sondern dann weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man sich einlassen möchte.
Ne? Ja, letztendlich ist ja auch gar nicht anders zu machen in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Ja, also wenn ich mit Vertretern in der Wirtschaft spreche, mit Menschen, die Personalverantwortung haben, dann ist der direkte Kontakt entscheidend und dann kann es nicht sein. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht Usus in der Wirtschaft, dass eine zweite Kontaktperson dann diese Kommunikationskanäle aufbaut, sondern das geschieht direkt und das muss man auch leisten können. Und für mich fällt es leicht, glaube aber, dass sich viele meiner Ex-Kollegen da vielleicht schwerer tun. Aber das ist etwas, woran man arbeiten kann. Ja, also direkten Kontakt zu haben, Dinge selber anzupacken. Ich meine, das ist etwas, was man durchaus auch verbessern kann. Und ich glaube auch, dass Vereine sich intern besser aufstellen können, wenn es darum geht, ihre Spieler kompletter aufzustellen und stärker zu machen, was individuelle Entscheidungen angeht.
Ich habe gesehen in deiner Bio, dass du dich auch engagierst bei einem eingetragenen Verein, Safe Hands. Ich habe gedacht, okay, klingt nach Torwartschule, aber nein, es geht um soziale, emotionale Intelligenz bei Kindern. Bin ich da richtig informiert und was heißt das konkret? Was machst du da?
Ja, das ist richtig. Also ich habe die Organisation selbst gegründet. Ich bin nicht nur engagiert. Ich habe sie damals mit einem ehemaligen Kollegen gegründet 2015 und wir stellen das Thema emotionale Intelligenz in den Fokus und glauben, dass man in diesem Bereich gerade bei ganz, ganz jungen Kindern ansetzen muss, weil viele Konflikte, die später im jungen Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter entstehen, weil emotionale Intelligenz wenig ausgeprägt ist. Und es hat zum Teil Auswirkungen auf das gesamte Umfeld, rund um die Kinder, rund um die Menschen, allerdings auch auf unsere gesamte Gesellschaft. Und wir brechen es runter auf die Arbeit direkt mit Grundschulkindern, setzen direkt in Grundschulen an, haben da tolle Partner und erreichen ja seit vielen Jahren ganz, ganz viele Kinder mit unserer Arbeit. Ein Beispiel ist emotionale Intelligenz betrifft vor allen Dingen seine eigenen Gefühle kennenlernen, zu wissen, was sind meine eigenen Gefühle, was sind die Gefühle des anderen, Emotionen erkennen und so weiter. Und so lässt sich, wenn man früh mit Kindern arbeitet, lassen sich viele Konflikte schon relativ früh auch verhindern und Präventionsarbeit leisten. Und das ist etwas, was bislang in den Schulen weniger präsent ist, weil natürlich eher Lerninhalte eine Rolle spielen, weil viele Kommunen in ihren schulischen Ausbildungen auch überfordert sind. Und das ist ein Thema, was wir halt abdecken als externe Organisation.
Du bist in Velbert geboren, hast einen engen Bezug zu Bochum und lebst in Augsburg. Also erklär doch unseren Zuhörern mal, wie sowas passieren kann.
Ja, genau. In Velbert geboren, in der Nähe von Düsseldorf, bin dann auch relativ lange bei meinem eigentlichen Heimatclub geblieben und dann mit 13 zum VfL Bochum. Damals war es noch kein NLZ, aber eine Art NLZ. Mit 13 zum VfL Bochum habe dann jede Jugendmannschaft dort durchlaufen, bin am Ende dort Profi geworden, Kapitän geworden. Und meine erste externe Station war dann eben der FC Augsburg. Ich bin 2016 erst schon relativ spät in meiner Karriere zum FC Augsburg gewechselt und diese Region hat mich halt komplett gepackt. Ja, also Augsburg hat unheimlich viele Vorteile. Relativ kleine Stadt im deutschlandweiten Vergleich. Stadt der Renaissance, ganz, ganz tolle Altstadt, Nähe zu den Alpen. Also ich könnte unglaublich lange über Augsburg sprechen und die Vorteile aufzählen. Und es ist ja so, wenn du deutschlandweit unterwegs bist, ich habe in Berlin gespielt, ich habe in der Pfalz gespielt, ich habe in Bochum gespielt, in Augsburg, dann musst du ab einem gewissen Zeitpunkt ja mal eine Entscheidung treffen, wo du nach deiner Karriere leben möchtest. Und die Entscheidung, die war für mich relativ schnell klar. Wenn ich alle Faktoren mit einbeziehe, dann ist es die Region um Augsburg herum, Bayerisch Schwaben, und das genieße ich sehr. Also ich fühle mich hier unglaublich wohl. Lediglich die Distanz zu meiner eigentlichen Familie, meinen Eltern, die ist etwas schwierig zu handeln, aber in Zeiten von FaceTime und so weiter auch gar kein Problem mehr.
Aber gehst du noch regelmäßig ins Stadion?
In welches Stadion?
Naja, also wenn jetzt Bochum gegen Bayern spielt, wäre das ja zum Beispiel eine schöne Gelegenheit, nochmal ins Stadion zu gehen und bei der Krisenbewältigung vielleicht von der Tribüne aus zu helfen.
Ja, wann immer es geht, gehe ich ins Stadion, aber der Fußballkonsum hat sich bei mir auch, muss ich sagen, in den letzten Monaten etwas verringert. Hat einfach damit zu tun, dass ich terminlich ziemlich eingebunden bin, habe in den letzten Monaten viele, viele Kinotermine gehabt. Habe strategisch gearbeitet und da muss ich sagen, genieße ich dann, wenn ich während der Woche unterwegs bin für Kinos und strategische Termine, dann auch die Zeit zu Hause. Und Stadionbesuch nimmt dann doch relativ viel Zeit in Anspruch, aber ich bin auch großer Fan vom Bundesliga-Radio und höre mir dann parallel die Spiele an oder schaue es mir an im Fernsehen. Das ist schon möglich, aber die Stadionbesuche sind weniger geworden.
Gut. Der VfL Bochum hat Peter Zeidler und Marc Littau, also die sportliche Führung, entlassen diese Woche. Alles wird auf Null gestellt und die müssen sich jetzt irgendwie berappeln und spielen ausgerechnet jetzt im Abschiedskampf gegen Bayern München. So, du jetzt nochmal in der Lage eines Profispielers. Wenn die Bayern dann unter der Woche, wie jetzt in der Champions League, 1-4 beim FC Barcelona verlieren, dann ahnt man ja, dass die irgendwie wieder in Tritt kommen wollen. Und dann kommt so ein Tabellenletzter natürlich gerade recht. Wenn du jetzt Torwart des VfL Bochum wärst, hast du jetzt Angst davor, wenn die Bayern sich da nochmal austoben wollen in der Bundesliga, um was wettzumachen? Oder sieht man sogar eine Chance, weil die Bayern angeschlagen sind nach so einem 1-4 mit allen Schnitzern, die da unterlaufen sind? Wie geht man dann so ran an so ein Spiel jetzt als Spieler? Oder hakt man das Spiel sogar einfach ab, weil man sagt, okay, wir müssen so Punkte in anderen Spielen holen?
Ja, schöne Frage. Letztendlich zieht sie auch darauf ab, was ich heute so mache. Ich glaube, es liegt eine unheimliche Kraft in der eigenen Gedankenwelt, im mentalen Fokus auf die eigene Gedankenwelt. Und man kann Dinge ja auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Ja, also man könnte jetzt sagen, wir schenken dieses Spiel ab. Man könnte sagen, der FC Bayern kommt mit Wut im Bauch zum VfL Bochum und wird jetzt ein Zeichen setzen. Man kann aber auch sagen, der VfL Bochum, und bei diesem Spiel war ich dabei, hat sich in ähnlicher Besetzung, hat den FC Bayern in ähnlicher Besetzung letztes Jahr geschlagen daheim. Und auch das ist nicht nur einfach so passiert, sondern das hat Gründe. Und die Mannschaft, die heutige Mannschaft vom VfL hat sich gar nicht mal so verändert. Klar, Kevin Stöger als Schlüsselspieler verloren, andere Spieler, die mit dazugekommen, die nicht ganz ähnlich sind, aber auf andere Art und Weise Impulse setzen können. Letztendlich ist die Mannschaft grundsätzlich schon in der Lage, auch für eine Überraschung zu sorgen. Und mein Ansatz wäre vielmehr, sich auf Dinge zu fokussieren, die das Team wirklich beeinflussen kann. Und
nämlich?
Auf die Leistung am Samstag oder am Sonntag spielen sie.
Sonntag.
Auf die Leistung am Sonntag und vor allem auf die Stärke, die ja irgendwo auch in dieser Mannschaft schlummert. Ja, also wir haben auch in dieser Saison immer wieder tolle Momente gesehen. Wir haben im letzten Jahr viele tolle Momente gesehen. Wir haben den FC Bayern geschlagen. Und ich würde mich bewusst, wenn ich in Verantwortung stehen würde, bewusst auf diese positiven Dinge konzentrieren, die in dieser Mannschaft sind. Ja, und mich weniger mit negativen Dingen beschäftigen und mit Dingen, die sein könnten, die den Gegner betreffen. Also das würde ich mehr oder weniger ausblenden.
Ich möchte mich hiermit auch ganz offiziell bei dir entschuldigen, bei dir und der Mannschaft des VfL Bochum. Nach dem Hinspiel der Relegation habe ich keinen Pfiffermörling mehr auf euch gewettet. Ich bin ziemlich sicher, ich war nicht ganz alleine da. Aber irgendwo müsst ihr ja die Kraft geholt haben, an das Unmögliche zu glauben. Ja. Also in einer ähnlichen Situation muss der VfL Bochum jetzt auch sein. Er muss irgendwie an das Unmögliche glauben. Mir ist das jetzt gerade ein bisschen zu theoretisch. Wie macht man das ganz konkret als Fußballmannschaft? Ne? Ihr kommt zum Training, geht in die Kabine, ihr kennt die Situation, die Laune wird jetzt nicht so sein, dass man Rapmusik zusammen hören möchte und Händchen haltend durch den Park läuft. Wie schafft man diese Trendwende als Fußballmannschaft?
Ja, vieles spielt sich, und das habe ich ja schon gesagt, im Kopf ab. Und wirklich effektiv ist es, wenn man mit Beispielen arbeitet. Also wir haben ja damals grundsätzlich die Meinung gehabt nach dem 0-3 im Hinspiel und bewusst die Frage im Team gestellt, sind wir als VfL Bochum, als Bundesligist grundsätzlich und das auch wieder theoretisch grundsätzlich in der Lage, Fortuna Düsseldorf 3-0 zu schlagen? Klare Antwort, ja. Also wenn man alles ausblendet, das Hinspiel, alles, die Gesamtsituation, sind wir grundsätzlich in der Lage, den Fortuna Düsseldorf zu schlagen, 3-0? Sind wir. Okay, wenn das der Fall ist, was hindert uns daran, in dieses Spiel zu gehen und so zu spielen, als ob es die ganze Vorgeschichte nicht gäbe? So, und dann wird es konkreter. Und da muss man intensiv dran arbeiten. Und das ist das, was in dieser Zwischenphase zwischen dem Hinspiel und dem Rückspiel passiert ist. Also ist unheimlich viel auch mannschaftsintern geleistet worden von Schlüsselspielern wie Kevin Schlotterbeck, von Kevin Stöger und so weiter. Spieler, die damals auch schon mehr oder weniger die Erkenntnis hatten, dass sie in der neuen Saison nicht mehr für den VfL Bochum spielen. Da ist mannschaftsintern unglaublich viel passiert. Und mit diesen kleinen mentalen Kniffen kann man da auf in eine Situation kommen, wo man auf einmal ins Spiel geht und einen positiven Drive hat. Und ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst an dieses Spiel, von der ersten Minute hatte man eigentlich das Gefühl, hey, der VfL Bochum, der lebt noch. Die ergeben sich gar nicht. Ja? Mhm. Du hast einen unheimlich starken Kevin Stöger gehabt.
Hat mich total überrascht. Also,
ja, du hast einen Kevin Stöger gehabt, der das ganze Spiel an sich gerissen hat, der dem Team Vertrauen gegeben hat, letztendlich auch für mich als Torhüter. Nach 5 Minuten wusste ich, egal was passiert, gib Kevin Stöger den Ball und es funktioniert. Ja, und dieses Vertrauen, das wächst dann immer mehr. Und letztendlich ist dieser Plan aufgegangen, die ganze Arbeit, die wir in der Zwischenphase, in den Tagen zwischen Hinspiel und Rückspiel in uns als Team gesteckt haben, die hat gefruchtet. Und wir sind belohnt worden am Ende. Sicherlich mit einem Quäntchen Glück, aber das erarbeitest du dir auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen schäme ich mich überhaupt nicht, dass wir im Rückspiel diese Leistung gebracht haben und am Ende doch noch Bundesliga.
Um Gottes Willen, das war ein Stück Sportgeschichte. Ne? Das wird ja in allen Rückblicken wird das ja erzählt werden, dass in der Redaktion alles möglich ist, so wie man das vom DFB-Pokal immer erzählt. Ging das eher von der Mannschaft aus oder vom Trainer aus?
Der Trainer hat, muss man ja dazu sagen, ja, Heike Butscher war nur interimsweise da. Es wäre mehr oder weniger auch klar, dass er nicht bleibt, sondern dann eben wieder seinen Platz in der Jugend einnimmt. Und das war eine Kombination, aber die Mannschaft war von den Charakteren sehr, sehr stark und sehr gewillt, aktiv daran mitzuarbeiten. Es war keine Mannschaft, die sich ergeben hat und darauf gewartet hat, dass ein Cheftrainer ihnen vorschreibt, was zu tun ist. Ja, es war immer schon so, und das habe ich seit meinem Start im Februar bei VfL Bochum gespürt, dass du Charaktere hast, die mitgestalten wollen. Ja, Toto Lucia zum Beispiel, Riesenkarriere beim VfL allgemein in der Bundesliga. Du hast verschiedene Charaktere gehabt, die auch in der Lage sind, aktiv daran mitzuarbeiten und die du nicht einfach nur ausschließen kannst. Also die, ja, auch jetzt, der Kader des VfL Bochum ist keiner, dem du einfach alles vorschreiben kannst, sondern den musst du mitnehmen, weil du die dementsprechenden Charaktere hast. Und das haben wir getan und es hat hervorragend funktioniert dann.
Da geht es ja viel um psychologische Arbeit und du bist lang genug im Geschäft gewesen und ich glaube nicht, dass du mir widersprichst. Vor 20 Jahren war das ein heikles Thema, über psychologische Arbeit in einer Fußballmannschaft zu sprechen. Es war, ich will nicht sagen Tabuthema, es hat ja keiner verboten, aber es war irgendwie, ich sag jetzt mal, verpönt. Zumindest kann ich mich an diese Zeit noch erinnern, dass Trainer sowas abgelehnt haben, weil die Trainer der Meinung waren, ich bin der beste Psychologe und da brauche ich keinen Psychologen. Ja? Hast du diesen Wandel in der Auffassung, was ein Psychologe leisten kann in der Fußballmannschaft? Würdest du das auch bestätigen, dass sich da was geändert hat in der Fußballwelt?
Ja, also grundsätzlich hat sich etwas geändert, aber es ist bei weitem noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte, gerade in der Begleitung vom Individuum Sportler. Mhm. In seinem Kampf gegen Widerstände, Umgang mit Verletzungen und so weiter, da liegt noch ganz, ganz viel Kraft drin. Also was dieses strategische Thema angeht, Teamentwicklung und so weiter, das ist ja fast gar nicht präsent. Da sind externe Experten eigentlich überhaupt nicht mit dabei in der Bundesliga. Zum einen finde ich, dass entweder muss die sportliche Leitung die Kompetenzen eben mitbringen, was weniger der Fall sein wird, weil sie aus anderen Bereichen kommen, die kommen in ihre Rolle aufgrund anderer Kompetenzen. Oder es muss halt extern irgendeinen Impuls geben. Aber das ist in der Bundesliga mehr oder weniger überhaupt nicht verbreitet. In der Wirtschaft, und das ist jetzt natürlich auch meine Erfahrung aus den letzten Monaten, ist das deutlich offener. Ja, also jeder DAX-Konzern ist grundsätzlich der Meinung, dass Teams strategisch entwickelt werden von externen Partnern. Das ist einfach so. Das ist in der Wirtschaft völlig normal. Und im Fußball ist es das nicht. Die geschlossene Bubble hast du angesprochen, die ist auch in dem Fall.
Und der Unterschied besteht ja darin, ein Fußball-Bundesliga-Verein hat ja jede Woche seine Bilanzpressekonferenz. Ja. Er nennt es nur Spieltag, ne? Also da ist halt wenig Raum für Langzeitentwicklung. Das
aber du musst ja auch sagen, ne? Genau, aber du musst ja auch sagen, dass die Art und Weise oder in dem Moment, wo du strategisch mit jemandem arbeitest, der sich in dem Bereich unheimlich auskennt, der eine gewisse Perspektive hat, hast du natürlich auch Öffentlichkeit über deine Kommunikationskanäle die Handhabe zu sagen, dass man strategisch arbeitet. Und du kannst daran immer auch aufhängen, dass du einen längeren Horizont hast, als es vielleicht der übliche Bundesligist gerade hat. Und somit lassen sich auch negative Phasen durchaus besser kommunizieren. In dem Moment, wo du sagen kannst, hey, klar, es läuft gerade akut schlecht, wir fahren schlechte Ergebnisse ein, aber wir arbeiten strategisch, wir haben einen mittelfristigen Plan, wir haben einen langfristigen Plan. Und so kann man auch öffentlich hervorragend solche Dinge kommunizieren und muss nicht immer auf jedes negative Ergebnis einstimmen, wenn die Presse darüber diskutiert. Also das ist auch eine Art und Weise von Souveränität.
Ja, ich nehme aus unserem Gespräch mit, du gibst die Hoffnung natürlich nicht auf für den VfL Bochum. Wenn mein Kollege Alte Asmus jetzt in diesem Gespräch dabei wäre, dann würde er jetzt eine Glaskugel rausholen, weil er will immer zum Wochenende wissen, wie geht's denn aus? Wie tippst du denn das Bochum-Spiel gegen Bayern? Was ist denn dein Tipp? Ganz konkret.
Ja, ganz konkret und ohne Fanbrille sage ich, dass der VfL Bochum eine Reaktion zeigen wird auf die turbulenten Wochen jetzt. Dass er sich sehr, sehr ordentlich präsentieren wird, dass der FC Bayern das Auswärtsspiel aber gewinnt. Und meine Frage, die ich dann habe, ist einfach, wie es danach weitergeht. Ob die Mannschaft diese ordentliche Leistung, wenn es denn dazu kommt, irgendwie transportieren kann, konservieren kann und mit in die nächsten Wochen nehmen kann. Und das ist eigentlich meine Frage.
Du lebst in dem schönen Augsburg, wie du es geschildert hast. Wenn der VfL Bochum dich fragen würde, Homer, kannst du uns in welcher Form auch immer helfen, würdest du doch nicht Nein sagen, oder?
Schwer zu sagen, weil auch das natürlich von vielen Faktoren dann abhängig wäre, die ich jetzt aktuell gar nicht überblicken kann. Mhm. Aber grundsätzlich meine Nähe zum VfL Bochum, die ist ja bekannt. Und ich habe außerhalb des Spielerdaseins noch nie für den VfL Bochum gearbeitet. Das fehlt mir in der Vita noch. Also sagt niemals nie.
Ilja Kenzig ist ein aufmerksamer Feverpitch-Leser und er wird auch diesen Podcast hören mit Sicherheit. Also die Botschaft ist angekommen. Andreas, unglaublich vielen Dank. Was für ein kurzweiliges Gespräch. 45 Minuten vergingen wie im Flug, ist ja unglaublich. Wir haben eine halbe Stunde vorgenommen. Vielen Dank dafür und wir sehen und lesen uns ja sowieso. Vielen Dank.
Freut mich. Danke sehr.